Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Pixelplausch. Wir haben uns nach den letzten doch recht heißen Sommertagen abgekühlt und wollen wieder etwas über Videospiele quatschen. Dieses Mal zwar ohne großes Hauptthema, dafür aber mit vielen kleinen.
Ja, leider sind auch ein paar weniger gute Nachrichten dabei. Unter anderem wurden schon wieder ein paar Releases leider nach hinten verschoben.
Ja, und zwar ein Spiel davon, ja, da gibt's so ein ganz ikonisches Theme. Lass uns da mal kurz reinhören. Ich denke mal, jedem sollte jetzt klar sein, was es für ein Spiel ist, und zwar Halo. Ja, Halo Infinite, was eigentlich zum Release der neuen Xbox rauskommen sollte und auch gut zwei Wochen, als wir die letzte Ausgabe aufgenommen haben, wurde dazu Gameplay-Material gezeigt und die Reaktionen waren gelinde gesagt verhalten.
Ziemlich zurückhaltend, ja. Also dieser eine Brute-Charakter wurde ja quasi in Rekordzeit zu einem neuen Meme. Ob das jetzt wirklich zu einem verschobenen Release geführt hat, sei jetzt mal dahingestellt. Offiziell heißt es ja, sie wollen im Ganzen noch ein bisschen mehr Polish verabreichen. Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass sie so viele Änderungen hinkriegen werden, dass es ein völlig neues Spiel wird. Ne? Also was jetzt der tatsächliche Grund für den verschobenen Termin darstellt, ja, wissen vermutlich nur die Götter. Ne?
Also,
aber Halo ist ja leider auch nicht das einzige Spiel, das sich verschiebt. Gibt ja leider auch noch andere. Aber Halo ist sicher wohl der große Titel, vor allen Dingen, weil ja auch dann der Konsolen-Launch damit zusammenhängt.
Definitiv, weil es ist für, also Microsoft wird das wohl nicht ohne Grund gemacht haben, weil sie sind sich auch bewusst darüber, dass Halo eigentlich eines der großen Argumente für die neue Xbox ist, beziehungsweise jetzt war, weil die Ansage ist, glaube ich, einfach nur, dass gesagt wurde 2021, es wurde nicht gesagt, es ist Quartal oder zweites oder drittes, außer das wurde irgendwie nachher noch nachgereicht, da wo ich halt gelesen hatte, dass
done.
Ja, was ja eigentlich gut ist, ich bin ja auch kein Freund von diesen erzwungenen Release-Dates, weil irgendwie der Publisher sagt, dann muss es rauskommen wegen dem Finanzjahr und hier und da und bla 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 Anleger. Da geht mal wieder ein Lob an.
Wir müssen das noch vor dem zweiten Quartal 2022 launchen, da ja ansonsten. Nein, ich verstehe ja schon, worauf du raus willst.
Da will ich nur mal kurz dann halt loben, ein Spiel erwähnen, was wir jede Folge erwähnen müssen, einfach aus Gründen. Und zwar bei Cyberpunk, weil CD Projekt Red da andere Wege geht. Das Spiel wurde jetzt zweimal verschoben, glaube ich. Und
dreimal, glaube ich.
Oder dreimal sogar. Also jetzt ein weiteres Mal wäre es vielleicht nicht so die beste Idee, aber hey. Aber wenn es einen Grund hat, wenn die Qualität nachher davon profitiert, und das gilt auch für Halo, finde ich es gut. Das heißt, im Endeffekt, ich glaube, die Game Pro hatte das so geschrieben, Gewinner dieser Sache ist das Spiel an sich, Verlierer dieser News ist die Konsole selbst, weil es kann halt doch Auswirkungen haben auf die Verkaufszahlen.
Die Konsole startet mit jeder Menge Titel. Es sind halt bloß alles Titel, die man schon gespielt hat. Ne?
Genau.
Dazu muss man halt dann irgendwie, es hängt ja nachher ganz, ganz stark davon ab, erstens, wie viel der Hobel dann kosten soll und auch, was es dann sonst noch an Launch-Titeln gibt. Also es gibt halt jede Menge andere Titel, die dann irgendwie in irgendeiner Form eine Next-Gen-Version kriegen werden oder ein Upgrade auf die nächste Version kriegen werden. Bethesda wird sicher die x-zilliardste Version von Skyrim veröffentlichen. Wir wissen ja auch schon, dass es ein neues GTA 5 geben wird oder ja, quasi gut, GTA 5 auch auf den neuen Konsolen rauskommen wird. Alles in allem, ne? aber ja, klar, natürlich ein Riesenverkaufsargument für viele Spieler geht damit halt auf einmal flöten.
Ne? Aber wer weiß, vielleicht wird ja ein Spiel, was bisher im Schatten stand von Halo, was jetzt auch nicht wirklich so in der Wahrnehmung allgemein war, das heißt, dass jetzt auch nicht jetzt gesagt wurde, hey, das Spiel kommt ja auch noch raus, dass das vielleicht dann so der Gewinner der Sache sein wird und dann so ein bisschen, ja, mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, mehr verkauft wird, aber ich kenne mich jetzt mit dem Start-Line-Up von der neuen Xbox auch nicht so gut aus.
Soll das irgendwie ein Hinweis auf irgendetwas sein?
Nee, aber das wäre halt so eine logische Sache, weil wenn du halt so ein großes Spiel hast wie Halo, das überstrahlt die meisten anderen Titel, speziell wenn es ein Indie-Titel ist, aber vielleicht gibt es da eine coole Indie-Perle, die spezifisch für die neue Xbox entwickelt wurde, die jetzt davon profitieren könnte, die vielleicht 2-3 Wochen später rauskommt als Xbox selbst.
Conker's Bad Fur Day 2.
Ja, zum Beispiel. Nein, aber im Zusammenhang mit mit Spielen, die verschoben wurden, gab es noch ein anderes Spiel, auf das ich glaube, wir beide uns relativ gefreut hatten oder haben und immer noch freuen. Und zwar Vampire The Masquerade 2. Bloodlines 2. Oh Gott, langer Titel. War das der ganze Titel?
Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
Ja.
Ist der Nachfolger vom ersten Bloodlines, damals mit Source Engine. Glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, der erste Source Engine Titel, also quasi noch vor Half-Life 2, der erste veröffentlichte Titel oder quasi direkt danach der erste veröffentlichte Titel auf Source Basis. Ein Rollenspiel, was eben in diesem Vampire-Universum spielt und wurde ich nie wirklich warm damit. Ja, also Schande über mich, meine Kuh, mein Haus, meine Familie etc. Wurde damals nicht warm damit. Klein Daniel hat damals einfach geglaubt, ach, das Source Engine, das muss ein Shooter sein. Und fand sich dann damit absolut nicht zurecht und es war halt scheiße. Außerdem war das Spiel damals halt stark verbuggt, ist es auch heute noch.
Wobei, um da kurz reinzugrätschen, das ist auch eines dieser Spiele, was halt auf Biegen und Brechen rauskommen musste, um einen bestimmten Zeitpunkt herum, aus Gründen, dass die Qualität hat gelitten. Heute gibt es mittlerweile, glaube ich, einige gute Community-Patches. Es gibt
auch Fan-Patches,
die das verbessert haben, aber trotzdem.
Ist eins dieser perfekten Beispiele dafür, dass das teilweise die Community halt mehr Liebe und mehr Achtsamkeit in so einen Titel reinstecken kann als ein Entwickler, der pfennigfuchsern muss und quasi von einem Projekt ins nächste hechtet. Ne?
Ja.
Und das hier ist quasi der Nachfolger jetzt, also 16 Jahre später. Wieder ein Rollenspiel in diesem Vampir-Universum, in dem halt unsterbliche Vampire teilweise hunderte Jahre alt sich in der normalen Gesellschaft verstecken und da ihre zwischen unmenschlichen Beziehungen pflegen. Mittlerweile interessant für mich, da wir in meiner langjährigen Rollenspielgruppe jetzt vor ein paar Monaten angefangen haben, Vampire zu spielen tatsächlich.
Okay.
Und ich freue mich schon quasi darauf, meinen derzeitigen Charakter nachzubauen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich den so, wie ich ihn derzeit spiele, nicht nachbauen kann. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich spiele quasi einen College Quarterback, der noch nicht mal weiß, dass er in Wirklichkeit ein Vampir ist. Er denkt einfach nur, dass es ein Traum ist. Und alles, was er über Vampire weiß, kennt er nur aus irgendwelchen abgehalfterten Hollywood-Schinken. Es ist super. Ich brauche mir die Regeln nicht zu merken, weil ich einfach selbst nicht weiß, dass ich ein Vampir bin. Ist toll.
Also im Endeffekt lazy Gameplay-mäßig, keine Ahnung. Nein, aber
mal was anderes.
Es wird wohl, glaube ich, wirklich nicht möglich sein, dass du das so spielen kannst, aber was halt cool war, hatte auf der Gamescom jetzt ja eine Präsentation, hat mich da zu einem gewissen Punkt deplatziert gefühlt, weil ich hatte da einen Termin und zwei andere oder drei andere Kollegen auch von anderen Publikationen und die waren alle so 5 bis 10 Jahre älter und voll in dieser Welt drin. Das heißt, die hatten sofort ganz spezifische, detaillierte Hintergrundfragen zum Universum, wie, was, wo.
Und kann bei mir ich waren, einen Kaitiff spielen? Hä?
Ja, so in die Richtung. Also ich saß da wirklich so zwischen den Entwicklern, die halt auch so voll happy waren, dass da Leute waren, die Ahnung hatten und dann den Leuten, die Ahnung hatten. Und ich war so der random Guy, der einfach nur so, was für Waffen gibt's? Und
kann ich meine Zahnlänge bestimmen?
Ja, und also es, die Demo damals, das war auch, also das wurde live vor uns halt gespielt. Das war im Endeffekt auch eine Mission, die im Anschluss an die Gamescom als Gameplay-Video veröffentlicht wurde. Also wir haben da jetzt nichts gesehen, was jetzt die Öffentlichkeit im Nachhinein nicht auch gesehen hatte. Aber das hat damals schon relativ viel Bock gemacht, sah cool aus. Muss auch sagen, dass ich eigentlich immer Bloodlines nachholen wollte, aber wie so oft halt Rollenspiele, zum einen, die halt viel Zeit verlangen, sind bei mir immer so, dass eine Hürde da, auch wenn ich die Spiele besitze, ist immer die Hürde da, das einzulegen oder zu installieren. Und auch wegen den ganzen Bugs, trotz Community-Patches, das war ein bisschen so, und irgendwie so, ich glaube, das kam damals 2003 raus, kann das sein? Live-Recherche, das habe ich nicht nachgeschaut.
Könnte um den Dreh rum passiert sein, ja. 2003, 2004 auf jeden Fall.
Ich schau mal ganz kurz. Bloodlines.
Und damit halt schon eine ganze Weile her und
2004.
2004, ja.
Aber also wenn man so, sagen wir jetzt mal so 13 Jahre nach dem Spiel, als es rauskam, spielen wollen würde, dann sieht es trotzdem relativ altbacken aus. Und das ist manchmal bei so Spielen halt zumindest auch ein bisschen abturnend. Aber ja, wie gesagt, es kommt nächstes Jahr raus. Es hat mich jetzt nicht wirklich überrascht.
Da muss ich ja jetzt schwer husten. Es gibt kaum ein Rollenspiel, was besser ist als Gothic 2. Also, aber gut.
Ja, nee.
Das ist jetzt...
Was ich noch hinaus wollte, ist...
Beleidigung. Ist gut.
Was ich noch hinaus wollte, ist einfach der Punkt, es wurde ja auch schon mal verschoben. Und zwar sollte es eigentlich... Genau. Irgendwie so März, Mai rauskommen, im Dreh rum, wurde dann verschoben und zwar genau ins Release-Fenster, wo dann auch Cyberpunk verschoben wurde. Das heißt, im Endeffekt glaube ich, es wird dem Spiel auch aus konkurrenztechnischer Sicht gut tun, nicht in dieses Fenster reinzufallen, weil allgemein nicht wir werden nach.
Fenster reinzufallen, ja.
Weil wir nachher noch ein bisschen allgemein über die so ein bisschen die nächsten Monate sprechen. Aber da gibt's halt noch relativ viel und Cyberpunk wird da viele Leute abgreifen und lange Zeit beschäftigen. Und ein Spiel, was auch eher langzeitmäßig, also von der Spiellänge her, länger ist und aufwendiger ist. Ich glaube, die Leute, die Cyberpunk durchhaben, haben nicht unbedingt direkt Bock, danach noch so ein Spiel, was halt ja so ein Commitment ist, zu spielen. Also bei mir zumindest, wenn ich Open World gespielt habe, brauche ich nachher was anderes. Wenn ich was gespielt habe, was sehr strategielastig ist oder sehr in die eine Richtung geht, dann brauche ich ein bisschen so ein Gegenmittel, so ein Gegengenre. Aber ja. Genug geredet von den zwei da verschobenen Spielen. Gab es noch einen Titel, der dir eingefallen ist oder wo du halt gedacht hast, so verdammt, der wird jetzt auch noch verschoben, weil es gab noch ein paar Spiele im Endeffekt bestimmt, aber bei mir von meiner Seite her war jetzt nichts weiter dabei, wo ich dachte, so mein Gott, das ist eine Nachricht wert, für mich zumindest.
Ein neues Evil Genius wurde angekündigt und dann praktisch instant verschoben. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Jede Menge andere Releases sind teilweise weggerückt. Das erste MechWarrior 5 Add-on sollte jetzt eigentlich kommen, bald schon, und rückt damit halt jetzt auch in weite Ferne. Ne? Also es gibt dann und wann immer mal wieder Probleme. Ich glaube auch der Flugsimulator, wobei der kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche tatsächlich raus, der Microsoft Flight Simulator, der neue. Aber der wurde ja auch ein paar Wochen nach hinten verlegt. Jetzt gab es diese Beta-Phase, sieht beeindruckend aus und toll, dass das jetzt dann doch endlich rauskommt. Die Krise geht halt auch an den Studios nicht spurlos vorbei. Du hast nicht volle Belegschaft und dann verschiebt sich sowas halt. Das ist ganz klar. Und wenn du tatsächlich noch einen physischen Release machen möchtest, verschiebt es sich sogar noch weiter, weil du halt von etlichen anderen Unternehmen auch noch abhängig bist. Also ist ganz klar, dass die Weltsituation auch jetzt vor der Spielindustrie nicht Halt macht.
Aber wie soll ich sagen, ja, was wir noch besprechen wollten im Endeffekt, weil die Gamescom steht ja kurz bevor. Die ist jetzt.
Ja, also und Zeit- auch vor der hat's ja keinen Halt gemacht, aber
genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die dafür eine ganz clevere Lösung gefunden, ne?
Ja, beziehungsweise die E3 hat ja auch schon das Problem, dass sie nicht physisch stattfinden konnte. Das haben wir auch schon ein bisschen besprochen gehabt, dass da halt virtuelle Sachen liefen und bei mir lief da halt im Endeffekt sehr vieles an mir vorbei. Jetzt für die Gamescom, da wird es so ein bisschen gefühlt, zumindest für mich ist das so ein bisschen so ein zweigleisiges Prinzip, was sie fahren werden. Zum einen wird es die eigenen Produktionen geben, im Sinne von was halt offiziell direkt Gamescom von denen kommt, und dann haben sie noch Partner. Im Endeffekt wird es so aussehen, dass am Donnerstag, dem 27. abends die Opening Night laufen wird. Das ist ja eine Sache, die es schon letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gab, produziert und mit Jeff Keighley, den man ja aus vielen anderen so
Events. Der Dorito-Papst, ja.
Ja, genau. Aber parallel wirst du zum einen ein Angebot haben, was englischsprachig ist, das wird von IGN produziert, und ein deutschsprachige Sendungen, Streams, die halt von Webedia, also der Firma, die mittlerweile unter anderem GameStar gekauft hat, und also die ist halt ein relativ großes Medienunternehmen mittlerweile, Verlagshaus. Mhm. Und da wird es dann, ja, Coverage geben über die Gamescom. Wie die genau aussehen wird, wird man sehen, aber das ist jetzt auch nicht der Rahmen, das jetzt so zu analysieren. Wir sind ja jetzt kein Gamescom Werbekanal hier. Aber was ich interessant finde, ist, sie haben sich ein paar andere Partner zusammengeholt, und zwar unter anderem die von mir sehr geschätzten Rocket Beans, die ja die letzten, ich glaube, 5 oder 6 Jahre eigentlich seit Bestehen live von der Gamescom berichtet haben, und zwar immer sehr ausführlich. Die werden was produzieren, und zwar in Kooperation mit wie heißen die jetzt alle? Killer Instrument. Es gibt noch 2 andere Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist einmal Freaks 4 You. Natürlich Instinct 3. Wegen dem deutschen YouTuber-Streamer Hand of Blood. Jedenfalls wird es da so ein bisschen kooperationmäßige auch Battles geben. Das heißt, Spiele, die vermutlich dann im Rahmen der Gamescom vorgestellt werden, Online-Spiele, Shooter und so weiter, wo sie gegeneinander antreten werden und alles Mögliche. Das finde ich sehr interessant. Und der andere Teil, der mir noch ein bisschen mehr gefällt, ist der Umstand, dass es mit Steam als Partner die Möglichkeit geben wird, eine ganze Reihe an Demos zu spielen. Etwas, was ja gefühlt in letzter Zeit auf Steam wieder verstärkt, also allgemein verstärkt, der Fall war, dass man Demos wieder spielen kann.
Also lang vorbei waren ja eigentlich die Tage, dass du noch richtige Demo-CDs hattest oder überhaupt Demos zu spielen, gab es ja eigentlich die letzten Jahre praktisch gar nicht mehr, ne? Und wenn, dann waren es bessere Trailer, und du konntest 5 Minuten irgendwas ausprobieren und zack, war es vorbei. Dieser Trend, dass es jetzt endlich wieder Sachen zum Ausprobieren gibt, finde ich persönlich ganz gut und deshalb auch sehr begrüßenswert, dass bei einer Messe, an der man jetzt nicht mehr persönlich teilnehmen kann, dann trotzdem die Titel von zu Hause halt aus anspielen kann. Das könnten die ruhig weiter so machen. Das würde mir sehr entgegenkommen. Ja. Nicht nur, weil ich mir dann den Trip dahin sparen kann, sondern auch einfach, weil damit dieses Phänomen von diesen ellenlangen Schlangen, damit du nur nachher 5 Minuten in Anführungszeichen Gameplay genießen kannst, bevor der nächste durch den Stand gescheucht werden muss. Das kannst du dir halt damit sparen, wenn du die Leute halt auch von zu Hause aus oder von anderen Positionen aus spielen lassen kannst. Na, dann ist dieser Andrang einfach geringer und dann erfüllt eine Messe auch mehr diesen Zweck von etwas sehen und Fragen stellen können und halt was Neues entdecken und weniger dieses zum ersten Mal etwas ausprobieren können. Und das war es ja halt immer diese letzten Jahre, ne? Von daher, ich finde das ganz toll. Und ja, mir war es halt auch aufgefallen, ne? Also es gab ja sonst nur noch praktisch diese Möglichkeit, etwas im Early Access zu spielen oder in einer offenen Beta zu spielen.
Ja.
Aber das waren halt keine Demos, ne? Das waren dann irgendwelche stark beschnittenen Testversionen, in denen ganz viel Content gefehlt hat und die absolut unfertig waren. Und das ist halt keine Demo, ne? Von daher, das hier ist, finde ich, ganz gut.
Wobei, für mich wird es interessant zu sehen sein, welche Entwickler da mitmachen, mit welchen Spielen, also was man damit sehen wird. Was ich aber sehr gut finde, also allgemein, wie er in den letzten Jahren auf der Gamescom war, der hat festgestellt, dass die Indie Arena Booth oder allgemein die Bühne, die den Indie-Entwicklern geboten wurde, immer gewachsen ist und professioneller wurde. Und für mich und für viele andere, glaube ich, auch, war eigentlich diese Area, also wo halt diese Indie-Stände waren, mit die interessantesten, wobei es da auch mittlerweile so war, dass du da je nach Spiel halt fast nicht, also lange warten musstest, weil es gab halt keine richtigen Schlangen, das heißt, standest da so als traubern Menschen da und dann so, ich will auch jetzt mal gerne das Spiel da mal antesten. Aber das Schöne ist da auch, du kommst da direkt mit den Entwicklern ins Gespräch. Gut, dieses Jahr wird es das auch nicht geben, aber zumindest, was ich gelesen habe, ist, dass es zum einen 185 Titel als Demo alleine von der Indie Arena Booth geben wird. Das heißt, man wird eine ganze Reihe an Demos spielen können. Und was ich ein bisschen seltsam finde, ich zitiere hier mal, im Free-to-Play-MMO Indie Arena Booth Online schreitet ihr zusammen mit anderen Besuchern durch eine digitale Version der Gamescom 2020. Also wird es irgendwie so ein Second Life-mäßiges Ding geben für die Arena Booth? Also, ja, keine Ahnung.
Das darfst du dann ausprobieren. Das klingt mir schon viel zu exotisch.
Kein Problem. Also, ich kann es mir lustig vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es da so Sachen geben wird wie Serverprobleme, weil dann vielleicht viele Leute sich drauf schmeißen. Allgemein, es wird zu sehen sein, wie das Ganze nachher ablaufen wird. Und was auch interessant sein wird, ist halt, wie du schon gesagt hast, man kann sich jetzt die Sachen ja sparen, da hinzufahren und so weiter. Wie wird diese Strategie, diese Herangehensweise langfristig Einfluss haben auf die ganzen Messen? Also wird man zur Erkenntnis kommen, so hey, diese ganzen Kosten.
Ja, wofür brauchen wir denn überhaupt noch Messen?
Genau.
Ja, ganz ehrlich, das Tolle an so einer Messe ist ja eigentlich nicht, also dass es mich ständig daran gereizt hat, ist andere Menschen treffen, die dasselbe Hobby haben, dasselbe Interesse pflegen, vielleicht irgendwas Neues entdecken, wenn du über diese Stände da schlenderst, irgendwelche coolen neuen Ideen, Merchandise, eine gute Zeit verbringen. Das, was immer gestört hat, waren die ganzen anderen Leute, die eigentlich nur da sind, um 5 Minuten von dem neuen Sims zu spielen und deshalb 38 Schlangen rund um eine Booth da gezogen haben. Das hat halt immer tierisch genervt. Du hattest ja auch diese konkurrierende Lautstärke. Das ist ja dann das nächste Problem. Ne? Du hast dann immer diese Stände, die sich gegenseitig quasi im Brüllen und Lärm machen überbieten. Wenn das und dieser unglaubliche Andrang für halt wirklich groß gehypte Titel, die dann 5 Minuten anspielen zu können, wenn das dadurch verschwindet, dass es halt Demos vorab schon irgendwie gibt, wäre, glaube ich, ein reiner Zugewinn für Messegänger, weil sie dann nicht mehr in riesengroßen Menschentrauben stehen müssen, nur um einen kurzen Blick auf den Titel zu erhaschen und
die Frage ist dann nur,
generell halt mehr Platz haben.
Ne? Die Frage ist dann nur, wie viele Leute dann noch wirklich auf die Gamescom gehen, wenn das Argument, man kann da exklusive Sachen anspielen vor allen anderen. Ich glaube, das ist immer noch ein großer Reiz für viele zu sagen, boah, ich bin einer der Ersten, der jetzt das neue Call of Duty Schlammichtod hier irgendwie angespielt hat oder zumindest jetzt eine Demo gesehen hat, weil meistens, das finde ich immer das Schlimme, du wartest, weil es steht
was
draußen.
Was musst du denn für ein armes Würstchen sein, damit dir das so wichtig ist? Also, keine Ahnung.
Es gibt Leute, das ist, aber.
Ja, klar.
Was ich hinaus will, ist einfach, man muss aufpassen.
Man soll mir das jetzt auch nicht übel nehmen. Ich meine, ich übertreibe ja ganz gerne, aber
ach, echt?
Jedem, jedem Tierchen sein, ja genau, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ist ganz völlig in Ordnung. Jeder soll tun und lassen, was er will. Ich sehe das nicht ganz so heikel. Der Hauptappeal, denke ich, für viele Leute ist ja dann, ich meine, sie können es ja immer noch anspielen. Das ist ja keine Exklusivgeschichte. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Titel, der dann eine Demo hat, online, dass es die dann nicht auch zum Anspielen auf dem Showroom-Floor gibt. Ne? Dieser Hype, sowas dann vielleicht zusammen mit einer Präsentation, ein bisschen Merchandise, vielleicht zwei, drei Worten mit Hideo Kojima selbst gewechselt und ein Tattoo signiert bekommen oder so. Ja, dafür lebt man ja dann schlussendlich und geht auf so eine Messe. Ne? Deshalb sehe ich es nicht so heikel. Das geht ja dann auch weiterhin.
Ja.
Aber dieser, du hast schon recht, ne? dieser starke Andrang an Leuten, die kommen nur um 6 Minuten World of Warcraft spielen zu können, das zigmilliardste Add-on. Die fehlen dann halt, das ist klar. Ja,
weil im Endeffekt das Ganze muss ich immer noch finanziell tragen können und die ganzen Messen allgemein, jetzt nicht nur Gamescom, sondern allgemein, Messen sind recht teuer und falls einer von euch mal auf der Gamescom war und auch da ein Hotel gebucht hatte, weiß, dass auch die Hotelpreise verdammt teuer sind und auch die Hotelbranche auf so Sachen zählt.
Stark davon lebt, ja, klar.
Und sagen wir mal, das würde in der Form wegfallen, kann halt sein, dass da, also die Auswirkungen sind halt, ist eine Kettenreaktion. Wenn halt weniger Leute kommen würden und so weiter und so fort.
Ganz klar. Also, dass sowas wirtschaftliche Auswüchse annehmen kann, ist ganz klar. Da sollte man sich jetzt nicht irgendwie blauäugig eins ins Fäustchen lügen und sagen, nein, das hat überhaupt keinen Effekt. Das ist sicher.
Weil im Endeffekt sind es immer noch die Entwickler, die großen Standgebühren bezahlen müssen und auch ihre Leute in die Hotels unterbringen müssen. Also ich will gar nicht wissen, was so Entwickler, aber sagen wir jetzt mal Bethesda, ja?
Denkst du aber, dass ein Entwickler sich die Blöße geben würde und sagt, ich tauche da gar nicht erst mit einem Stand auf?
Das ist sehr oft der Fall gewesen in letzter Zeit. Also im Sinne von Riot Games zum Beispiel war eine Zeit lang sehr aktiv da und hat einen Riesenstand gehabt und irgendwann haben sie gesagt, nö. Und da war eine halbe Halle, die sie hatten, war dann halt nicht von ihnen gefüllt, sondern muss von anderen gefüllt werden. Was teilweise bei den Standpreisen nicht so einfach ist. Und also ich.
Ja, aber das war für die ja nicht unbedingt die beste Publicity. Das ist ja das, was ich meine. Wenn die halt einfach irgendwann mal sagen, gut, das rechnet sich für uns nicht, interessiert sich eh keiner für unseren 18 Jahre alten E-Sports-Titel. Ja, okay. Aber.
Ja. Wie soll ich sagen? Also. Es gab schon immer Entwickler, die das nicht auch nötig haben. Wenn du ein großer Entwickler bist und du sagst, speziell, weil wenn du jetzt vielleicht nichts ganz Neues hast, ich komme nicht dahin, auf die Gamescom jetzt, aber jetzt gerät zum Beispiel von der E3. Es gab ja zum Beispiel so Sachen, also Nintendo zum Beispiel, die haben ja auch irgendwann Nintendo gesagt,
geht da schon länger nicht mehr hin, ja.
Ja, wir machen keine diese Live-Präsi mehr. Dann war Sony, die hatten ja eh vorgehabt, dieses Jahr, soweit ich weiß, auf der E3 nicht mehr physisch in der Form da zu sein, um eine Präsi auch abzuhalten und alles. Die wollten das in Eigenregie studiomäßig vorproduziert von zu Hause machen. Das haben wir jetzt eh alle, ne, machen müssen. Mhm. Aber das heißt im Endeffekt, die Bedeutung einer Messe hat sich gewandelt und es kann gut sein, dass dieser Wandel jetzt durch die ganze Corona-Sache und die damit resultierenden Alternativen, die gefunden werden mussten und jetzt auch da sind, dass dadurch diese Entwicklung noch vorangetrieben wird. Das heißt nicht, dass es nie keine Messen mehr geben wird, sondern nur, dass Messen vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren sich doch gravierend anders entwickeln werden und man dann vielleicht weniger große Entwickler da hat, das Ganze vielleicht etwas kleiner wird. Ja, das ist jetzt alles ins Blau hinaus, halt so, hinein, ne? Und das kann auch alles ganz anders kommen.
Ja, aber ich meine, Messen haben sich ja auch im Vergleich zu den 90ern in eine andere Richtung entwickelt. Das war ja sonst immer so ein Fachmessending und dann wurde dazwischen dann irgendwie so ein reiner Publicity-Stunt. Vielleicht entwickelt es sich jetzt dann wieder trotzdem hin zu so einer Fachgeschichte.
Zwischenzeitlich musste jeder Stand mit möglichst halbnackten Frauen punkten. Das hat sich auch geändert, Gott sei Dank. Und der Wandel ist immer da, das ist schon klar, aber die Kosten explodieren halt und speziell jetzt nach Corona, wo halt dann auch wieder viele Firmen finanziell angeschlagen sein werden, also im Gaming vielleicht jetzt nicht so unbedingt krass wie andere, aber trotzdem, da wird ein bisschen überlegt, wo ist wirklich noch der Bedarf, also wo muss man wirklich noch mitmachen, wenn es zu teuer ist, also wo kann man sagen, okay, es gibt Alternativen, wir müssen nicht jetzt jedes Mal da so groß auftrumpfen wie in der Vergangenheit, wir backen kleinere Brötchen. Ich würde es sehr schade finden, weil mir hat die Gamescom in den letzten Jahren sehr, sehr viel Spaß gemacht, klar, eben auch aus der Sicht eines Pressefachbesucher aus der Richtung halt, hat nochmal andere Facetten, andere Vorteile. Ich sag nur, Partys teilweise, wobei da auch Otto-Normalverbraucher teilweise hinkommt. Aber ich würde es schon schade finden, wenn jetzt die Gamescom...
Alter Angeber.
Ja, ich muss es jedes Mal erwähnen. Ja, nein, aber ich würde es schade finden, wenn da in die negative Richtung da was jetzt sich verändern würde. Aber dennoch positiv zumindest, Demos scheinen halt ein Comeback zu haben. Das ist eine positive Sache.
Ja, wie gesagt, durchaus eine positive Entwicklung. Ich meine, nicht alles geht immer problemlos, aber in meinen Augen gibt es da sehr wenig zu meckern, sofern das jetzt nicht bedeutet, dass, wie du sagst, ne, dass dadurch ein ganzes Geschäft flöten geht. Das ist natürlich das Risiko, das stimmt schon. Aber ich glaub, wir hängen uns jetzt hier ein bisschen zu viel mit diesem Messethema auf.
Das macht doch mir so viel Spaß. Ja, aber du hast recht. Also ich wollte jetzt auch rübergehen aufs nächste Thema. Ist die Frage, sollen wir erstmal zu Epic rüber switchen oder
Epic, was? Ach ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ich habe es wegen deiner Notiz, die habe ich nachher kurz mal angelesen. Aber
wegen erzähl. Meinem hämischen Lachen, das hast du vermutlich über das ganze Land gehört. Epic, da muss man jetzt ein bisschen ausholen, weil vor allen Dingen in meiner bescheidenen Ansicht nach ist das Ganze ein riesengroßer Publicity-Stunt. Aber Epic Games hat es tatsächlich geschafft, auf Anhieb aus beiden großen App-Stores entfernt zu werden, also sowohl bei Apple als auch aus dem Google Play Store. Sie haben es nämlich geschafft, für ihren Shooter-Titel Fortnite verkaufen die scheinbar, ich meine, ich habe das nie gespielt, verkaufen die scheinbar irgendwelche virtuelle Währung. Das haben die bislang einfach über den Ingame-Shop gemacht. Sprich also, wenn du auf einem Apple-Smartphone oder auf einem Apple-Tablet spielst, dann kaufst du diese Fortnite-Bugs über Apples Rechnungssystem und umgekehrt halt bei Google. Jetzt haben sie dann aber beschlossen, Moment, wenn wir das dann bei uns auf unserer eigenen Webseite verkaufen, dann streichen wir den ganzen Gewinn ein und müssen nicht 30% oder 15% und weiß der Geier, wie viel Provision an Apple oder Google abdrücken. Und wurden dann praktisch 2,5 Mikrosekunden, nachdem sie das begonnen haben zu tun, von beiden Systemen gebannt und ausgeschlossen und Fortnite wurde aus den jeweiligen Stores entfernt.
Man muss dazu sagen, das ist in dem Sinne schon krass, weil Fortnite ist das wohl am meistgespielteste Handy-Game der Welt aktuell. Und wenn du dann überlegst, die ganzen Spiele...
ich bin ein totaler Pharisäer, ne?
Ja, nee, aber um zu sagen, du musst dir das vorstellen, das Nummer 1 Spiel auf den Handys weltweit, wenn es wirklich das Nummer 1 Spiel ist, vielleicht ist es auch Candy Crush,
entfernt.
Wurde entfernt. Das ist so, die ganze Spielerschaft ist einfach nur gerade vermutlich an sich, sauwütend.
Das an sich ist, ja, ich meine, das bedeutet ja nicht, dass Leute, die das Ding schon haben, es nicht weiterhin spielen können. Es wurde nur quasi, ja.
Also dachte, dass es gar nicht mehr spielbar ist, im Sinne von, weil du brauchst ja zum Beispiel, bei Google brauchst du ja, glaube ich, die Google Play, nicht jetzt den Store, sondern halt
Services,
genau. Und wenn die jetzt auch sagen, eingestellt wären, nehme ich mal an, könntest du
also keine Spiele mehr spielen. Also meines Wissens nach kann man es weiterhin spielen. Es wurde nur praktisch aus den Stores entfernt und du kannst es praktisch nicht mehr installieren. Jetzt könnte man jetzt natürlich sagen, okay, du kannst es halt immer noch installieren, wenn du ein Android-Smartphone hast, weil du dir diese Datei, die ausführbare Datei halt einfach sonst wo runterladen kannst und dann Sideloading betreibst. Das geht natürlich auf Apple-Smartphones schon mal wieder bei Default nicht, ne? Aber warum das so lustig ist, so, ist, weil Epic jetzt natürlich sofort zum thermonuklearen Erstschlag ausgeholt hat und Apple und Google jetzt verklagt und ihnen vorwirft, das sei unlauterer Wettbewerb und man wolle doch bitte eine Situation erreichen, in der man halt nicht mehr so viel Provision zahlt an diese jeweiligen Shops. Und das an sich ist ja gar nicht mal so unbedingt grauenhaft schlecht, ne? Epic inszeniert sich da jetzt als großer Verfechter der Kundenrechte. Man solle doch Kunden die Möglichkeit geben, so ein Programm auch aus einem anderen Store installieren zu können. Es gibt ja andere Stores, andere Play Stores auf Android-Geräten. Auf Apple-Smartphones gibt es das überhaupt nicht.
Wobei, zum Beispiel jetzt, glaube ich, bei Android hast du ja noch, wegen Samsung hast du auch den Samsung-Store.
Genau,
und der gibt soll, welche, ne? Ja, aber da ist wohl, glaube ich, das hatte ich bei Linus Tech Tips gehört, dass da Google gerade mit Samsung am Schauen ist, so in Richtung, könntet ihr bitte den Samsung Store wegmachen, dann kriegt ihr vielleicht auch bessere Deals mit uns und so weiter. Also,
ja, also dass da in irgendeiner Form Absprachen durchgeführt werden
und dass sagen, dass versucht wird auch halt dann, dass Google dann noch, wie soll ich sagen, der Punkt ja von Epic ist, dass Apple und Google eine Art Monopolstellung oder halt
ganz klar eine Monopolstellung. Das ist
genau
absolut der Fall.
Und, ne? Und jetzt in dem Fall jetzt mit der Argumentation, ja, es gibt ja noch andere Stores bei Android. Ja, aber Google versucht ja auch gerade scheinbar, wenn das so stimmt, die wegzubekommen, dass nur noch sie da sind. Und ich finde das Argument von Epic in dem Sinn auch berechtigt zu sagen, hey, wir werden gezwungen, weil beispielsweise, jetzt gehen wir mal auf den PC, da hast du zwar auch mit Steam über Jahre halt jemanden gehabt, der halt ja vorherrschend ist, aber du hast ja andere Alternativen gehabt. Du hast mit GOG hast du immer eine Möglichkeit gehabt, auch DRM-frei Spiele halt zu kaufen und so weiter. Mit Epic halt, im Epic Store dann hast du noch
einen
Epic Store,
du hast den Ubisoft Store, du hast den EA Store, du hast sogar den Windows Store.
Da ist es halt anders. Da kann man halt freier entscheiden, wohin gehen. Und bei den Handys ist halt nicht so, ja. Bei den Handys ist halt nicht so der Fall. Deswegen, ich verstehe es, klar, die haben es drauf ankommen lassen. Das wäre jetzt keine so, huch, jetzt sind wir rausgeflogen. Das war halt höchstwahrscheinlich eine bewusste Entscheidung.
Allein die Tatsache, dass sie schon praktisch ein vorbereitetes Video hatten.
Geil.
Als Persiflage von Apples 1984 Werbung von
Anno. Das muss man anschauen.
Ja.
Nachher.
Ja, ist großartig. All das sagt mir, dass das alles erstens ein riesengroßer Publicity-Stunt ist. Einfach weil das jetzt medienwirksam überall gut aufbereitet wird. Das andere ist, Epic dürfte ja vermutlich mehr als nur einen Firmenanwalt haben. Und der hat vermutlich auch mehr als ein Auge. Und vermutlich auch mehr als drei Gehirnzellen, die sich aneinander reiben lassen. Er hat also vermutlich die Nutzerbestimmungen von beiden Stores gelesen und in denen steht halt klipp und klar drin, wenn du so eine App in diesem Store anbietest, dann darfst du sowas halt nicht. Und ein Schelm, wer jetzt dann denkt, dass sie das absichtlich gemacht haben, um jetzt großen Wirbel zu machen. Das wäre quasi so, als würde ich mich über die Bierpreise in meiner Bar beschweren, dann selber hinter den Tresen steigen, mir selbst was ausschenken und danach den Laden verklagen, wenn ich hochkant rausfliege. Das ist ja totaler Quatsch. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du, wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst und die gelten für jeden, sowohl für mich als Kunden wie auch für einen App-Anbieter selbst, Du kannst nicht davon ausgehen, dass du, nur weil du halt selbst die wichtigste und größte Spiele-App im Smartphone-Bereich derzeit stellst, dass deshalb diese Regeln nicht für dich gelten. Sollte ihnen wirklich jetzt daran gelegen sein, auf diese Weise ein Umdenken zu erzwingen und diese Provisionen irgendwie zu stürzen und zu senken. Gut, toll, gute Idee, ist halt eine beschissene Art und Weise, das zu machen, vor allen Dingen, weil es halt also wenn das tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren wird und nicht einfach nur im Voraus abverhandelt wird, die können nie und nimmer gewinnen, weil es eben ein ganz klarer Bruch der Nutzerbestimmungen ist. Und es ist halt auch heikel für den Bereich Nutzerrecht, weil nachher pocht Apple oder Google halt dann einfach drauf, ne, schau dir an, all diese Leute, die unser Nutzerrecht missachten, sind halt genauso beschissene Leute wie Tim Sweeney von Epic Games. Das finde ich sehr bedenklich. Man hätte einfach nur quasi eine Allianz, in Anführungszeichen, eine Allianz der App-Entwickler gründen sollen und auf diese Weise Druck ausüben.
Ja.
Weil meines Wissens nach ist es halt so, dass du diese 30% Provision zahlst. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das immer 30% Provision ist oder nur bis zu einer bestimmten verkauften Menge oder zu einem bestimmten Umsatz und danach wird es weniger. Jedenfalls sind das scheinbar so Standardprovisionen, die einfach üblich sind in der Branche, weil niemand die bislang wirklich hinterfragt hat und vor allen Dingen Apple, die halt einfach übernommen hat aus der Musikindustrie. Irgendwie so rum wird ein Schuh draus. Und es ist schon richtig, dass du sagst, ja Moment, warum muss ich jetzt bei meinem entwickelten Titel, den ich bewerbe mit meinem eigenen Geld und für den ich virtuelle Ressourcen zur Verfügung stelle und der über meine Server läuft, 30% von meinen virtuellen Banana-Dollars abdrücken, nur damit Apple das in seinem Shop haben kann. Dass diese Überlegung irgendwann mal kommt, ist klar. Und die machen das selbstverständlich nicht nur, wenn überhaupt, im Sinne der Kunden, sondern hauptsächlich auch, weil sie ihre Fälle den Wasserfall herunterschwimmen sehen, ne? Also du brauchst nicht meinen, dass Epic das macht, weil sie ein Herz für arme Gamer haben, sondern die machen das halt hauptsächlich, damit sie noch mehr Geld mit dieser goldenen Kuh da melken können. Aber überhaupt diese Diskussion anzustoßen, das wiederum ist gut. Es ist nur meiner Meinung nach die völlig falsche Methode, das zu tun.
Und es ist, weil du meintest ja mit der Allianz der App-Entwickler, es gibt ja auch genug andere App-Entwickler, die sich auch schon darüber aufgeregt haben und darunter in Anführungszeichen eben leiden. Und es gibt auch von der EU-Seite her mehrere oder zumindest ein Verfahren.
Antitrust-Verfahren, ja.
Genau, also Kartellgedöns und so weiter. Entsprechend, also es ist nichts Neues, dass da Apple und Google sich mit ihre Position ausnutzen, in Anführungszeichen, um da halt dann entsprechend
Wie oft hat Microsoft eine Backpfeife dafür gekriegt, dass Edge oder zuvor halt Internet Explorer als Default-Browser beim Windows-Betriebssystem mitgeliefert wurde?
Gutes Beispiel. Da jetzt ein Beispiel. Ja. Warum wurde nie Apple dafür angegangen, dass sie Safari direkt mit drin haben?
Weil Apple 2% des Computermarkts ausmachen?
Es wäre aber nur fair.
Das ist ein derart verschwindend geringer Anteil.
Aber ist Apple PC echt so klein? Schaut ja mittlerweile doch wieder mehr. Muss man nachschauen, wie viel Prozent die ausmachen. Weil ich glaube, die haben mehr als 2% des Marktes. Weil allein bei den Laptops habe ich das Gefühl, die machen mittlerweile 30% aus. Also es ist pervers, wie viele Leute ich sehe, wie MacBooks rumlaufen. Aber das war auch ein Argument, was ich vor kurzem mal gehört hatte, warum halt dann Firmen wie Apple, die das genauso machen, eigene andere Software wie halt Safari, also Browser, mit da reinpacken, da nie irgendwie angegangen werden. Klar, du gehst immer nach den Größten, aber wenn halt der Große dafür haften muss und sich umstellen muss, theoretisch, sollte ja auch dann geschaut werden, dass die anderen Mitbewerber das auch dann so entsprechend tun. Aber gut, lass uns so ein bisschen überleitungsmäßig von Epic Store, vor zwei Tagen oder nee, es war gestern. Gestern gab es mal wieder, wie so oft, ein Gratis-Spiel im Epic Store. Und zwar war das das neue Total War. Mit dem richtigen Namen Total War Saga Troy, also Troja, die trojanischen Kriege. Es wird zum Running Gag, ich musste mal kurz was zu Gamescom da reinschieben. Letztes Jahr wurde es auf der Gamescom präsentiert, auch der Presse, nur um direkt im Anschluss gesagt zu bekommen, ihr dürft nicht drüber reden. Und zwar für die nächsten Monate. Was ungewöhnlich ist. Meistens ist es dann ein Embargo von vielleicht 2-3 Wochen oder so. Oder man darf nur über verschiedene Aspekte reden, aber da wurde da echt gesagt, so nee, paar Monate. Weil es verschoben wurde dann. Das wurde irgendwie um die Gamescom herum entschieden, wir schieben es ja jetzt doch. Und entsprechend wurde dann halt Embargo verlängert und habe auch dann im professionellen Sinne nie über das Spiel gesprochen. Habe aber da auch jetzt nicht so viel gesehen. Das war so also eine typische bisschen hier, bisschen da, Präsi. Habe es mir gestern auch geholt. Und falls ihr uns auf Facebook folgt, habt ihr auch eine Im Idealfall einen Post bekommen, habe gestern das noch schnell gepostet, dass ihr es gestern gratis bekommen würdet, weil gestern 24 Stunden lang am Release-Tag gab es das Spiel exklusiv gratis im Epic Store. Und hier nochmal die Aufforderung, folgt uns auf Facebook, Pixelplausch, danke. Aber hab's mir geholt, noch nicht gespielt, keine Ahnung, ob es was taugt.
Dazu muss man ja sagen, es ist tatsächlich gestern erst veröffentlicht worden. Also es ist ein nagelneues Spiel. Ansonsten gibt es ja beim Epic Store dann und wann irgendwelche Gratis-Spiele, die zum Teil ein Jahr alt sind oder sogar teilweise noch älter. Ja. Hier ist es ein nagelneues Spiel gewesen, was halt absolut neu rauskam und völlig kostenlos einen Tag lang verfügbar war. Ein tatsächlich interessanter Aspekt, um ein Spiel zu veröffentlichen. Inwiefern das jetzt der schwächelnden Serie mehr Erfolg verleiht, sei jetzt mal dahingestellt, glaube ich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, hast du die letzten paar Total War Spiele gespielt?
Hatte jetzt den allerletzten, der war ja Three Kingdoms, also das in China. Das hatte ich nicht gespielt. Da auch nur halt angetestet, also angespielt auf der Gamescom. Vorher, was waren die letzten, die rauskamen? Also ich habe, sag es mal so, das allererste, was ich gespielt hatte damals, war Total War Rome. Das war das erste, was ich gespielt hatte. Und seither alle, glaube ich, alle Titel gespielt, zumindest angespielt, außer es gab halt noch so ein Saga-Spiel, was dann, glaube ich, um Britannien ging. Kann mich jetzt auch irren. Aber habe, glaube ich, alle Titel gespielt seit Rome, außer halt dieses andere Saga und das Three Kingdoms. Wobei es ja dann da auch noch Dings gab, Add-ons gab und DLCs gab, die ich dann teilweise auch nicht mitgenommen habe. Aber zumindest hatte ich die Grundspiele eigentlich immer auch die Warhammer-Teile, die Warhammer Total War. Also den ersten Teil habe ich gespielt, den zweiten gekauft, noch nicht gespielt. Weil keine Zeit.
Dazu muss man okay. Es ist nämlich tatsächlich so, die Total War-Reihe hat schwer gelitten in den letzten Jahren und ist längst nicht mehr so gut, wie sie es früher mal war. Interessanterweise sind es die Warhammer-Spiele, die tatsächlich noch am nächsten und am ehesten an das rankommen, was sich Fans der Total War-Serie so richtig wünschen. Ne? Ja. Diese großen Schlachten, Formationskämpfe, Taktik, Einkesseln, Flankenmanöver etc. Alles das gibt's halt am ehesten noch bei den Total War Warhammer Teilen und nicht mehr bei den Core in Anführungszeichen Serientiteln.
Was er da auch, ich weiß nicht genau, kam Three Kingdoms vor dem ersten Warhammer Total War oder umgedreht?
Nein, umgedreht.
Okay, weil dann war es halt dann Warhammer Total War, was eine Neuheit reingebracht hatte, glaube ich, in die Reihe. Und zwar, dass du halt Helden hast, also spezielle Figuren, die dann nur so als One-Man-Army rumlaufen können. Das ist etwas, was dann in Three Kingdoms wieder aufgegriffen wurde und jetzt passenderweise auch in Total War Saga Troy stattfindet, weil du hast ja mit Achilles und Hector und Schlag mich tot, hast du ja in der Mythologie.
Diese mythischen Helden, ja.
Genau, also es ist ja sowieso diese ganze Epoche, also ich glaube, es ist ja immer noch umstritten, ob Troja genau da lag, wo angenommen wird, wo Troja wohl mal stand. Da gibt es, glaube ich, immer noch ein bisschen Unklarheiten. Also es soll ja, also, was wohl klar ist, ist in der heutigen Türkei. Aber ansonsten, naja.
Das heißt da, es ist unklar, es gab Ausgrabungen.
Ja, aber sind nicht sicher, ob das jetzt wirklich Troja war, soweit ich weiß. Ich kann mich das irren. Ich berufe mich jetzt auf irgendwas, was ich vor 3-4 Jahren mitbekommen hatte, dass das immer noch nicht 100% klar ist. Aber gut, das geht jetzt wieder zu weit. Ja, gut. Du bist entsetzt, das gefällt mir.
Ja.
Aber jedenfalls.
Müssen wir jetzt hier Geschichtsstunde machen?
Ja, dann sag mir, war es wirklich Troja, was sie gefunden haben?
Keine Ahnung, da gab es sicher keinen mystischen Helden, der eine Medusa mit einem Spiegel besiegt hat.
Mir geht es ja nur darum, ob jetzt wirklich die Stadt gab es ja, das ist ja, unumstritten. Die Frage ist halt nur, ob es jetzt wirklich halt.
Okay, gut, das streitest du nicht ab. Also muss ich dir jetzt hier nicht von den Bienchen und Blümchen über die Mondlandung erklären, dass nicht alles eine große Verschwörungstheorie ist. Das ist ja immer.
Die Erde ist flach. Nein, es geht nur darum, ob sie jetzt wirklich Troja gefunden hatten oder eine andere Stadt, die in die Epoche reinpasst.
Die Sonne ist kalt, wusste wieder keiner. Nein, wir.
Wir schweifen ab, mal wieder.
Wir schweifen wieder sehr gut ab. Nein, es ist tatsächlich so, die Total War-Spiele. Das letzte wirklich traditionelle Core Total War war halt Rome 2 und das war halt nicht so richtig gut. Danach haben sie dann irgendwie versucht, die Formel aufzufrischen, war auch nicht so richtig gut. Warhammer war halt ein Upturner für die ganzen Leute, die Geschichtsfanatiker sind und jetzt dann plötzlich mit grünen Männchen und Skeletten kämpfen und es ist halt auch nicht ganz so heiß. Also irgendwie ist das so eine Serie, die ihre Identität verloren hat und noch am ehesten zurückfindet im Warhammer, ironischerweise. Du würdest ja annehmen, dass sie diese Gameplay-Mechanismen wie Helden und überstarke Einheiten, dass sie sowas halt auf das Warhammer beschränken würden und diese Steinschere-Papier-Einheiten-Kombination Speerträger schlägt Kavallerie schlägt Bogenschütze Schnarch. Ja, dass sie sowas halt aus den Core-Titeln rauslassen, aber sogar dieses Three Kingdoms war ja, obwohl es in Anführungszeichen realistisch chinesische Geschichte repräsentieren sollte, hatten diese ganzen Armeen schlussendlich trotzdem einfach nur dieselben Truppen, aber in verschiedenen Farbtönen. Das stinkt langweilig, ne? Das ist absolut, absolut abturnend und stinkt langweilig und nicht das, wonach Core-Userbase von Total War Spielen halt sucht. Ist schade, ist aber so.
Aber lass uns mal von einem Strategietitel zu einem anderen kommen. Und zwar hast du schon mal was von dem Spiel Old Worlds oder Old World gehört?
Nein.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob es jetzt ist. Müsste Old World sein, bevor ich jetzt irgendwas komplett hier Falsches von mir gebe. Old World. Das ist ein Spiel. Ich habe das über den Maurice von der GameStar, über ein Video von dem, entdeckt, kennengelernt. Das ist ein Spiel, was es auch exklusiv im Epic Store gibt. Wir bleiben irgendwie beim Thema. Und zwar ist das ein Spiel, was sehr stark an Civ, also Civilization, erinnert. Das liegt auch unter anderem daran, dass mit ich nehme an, der wie ausgesprochen Søren oder Søren Johnson, ein Entwickler oder der Hauptentwickler von Old World, ein ehemaliger Sith-Entwickler ist, entsprechend da die Kern-DNA mit reinbringt. Das Ganze wird aber ein bisschen aufgefrischt mit etwas, was man zum Beispiel aus Crusader Kings kennt, und zwar, dass man eine Familie hat, also einen Familienstammbaum hat. Man spielt also nicht über die Jahrhunderte denselben Charakter mit denselben Werten, was ja bei Sith der Fall ist. Man hat ja dann ein Volk mit einem jeweiligen Helden oder wie man das denn da nennt. Aber hier hat man zum Beispiel, man fängt mit Rom an, dann hat man Romulus als seinen Anfangscharakter, Remus als den Bruder, der nicht ganz so happy ist, dass er nicht der Chef im Laden ist. Und man nimmt sich eine Frau aus einer von den drei Familien, weil jedes Volk hat drei Familien, die auch entsprechend eigene Vorstellungen, Wünsche teilweise haben, bei Zielen, die man erreichen soll mit der Vergabe von Posten. Das geht jetzt ein bisschen weit. Das Spiel ist auch noch im Early Access, das heißt, da kann sich noch einiges ändern. Aber ich habe das Spiel, glaube ich, mittlerweile schon so gut 40, 50 Stunden gespielt über die letzten Wochen und Monate, weil es kam raus am 5. Mai schon und habe das dann noch irgendwann im Mai dann mal geholt und spiele es seither immer wieder mal so ein bisschen. Diese Mischung aus diesem klassischen, nennen wir es mal klassischem Civ, weil es ist doch ein bisschen anders. Man hat zwar diese Plättchen und alles, man kann
seine. Also ist es Rundenstrategie?
Es ist Runden, ja. Also klar, du hast halt wirklich, du machst deine Sachen, dann macht der Nächste seine Sachen. Und was man da machen kann, man kann auf jedem Feld, was man besiedelt hat von der Stadt, auf jedem Feld kann man was machen. Ich glaube, bei Civ ist es noch ein bisschen anders. Du hast da jeweilige Ressourcen. Du hast da, kannst nur sagen, jetzt nehmen wir das und das und das Feld. Du kannst auch Felder dazu kaufen, dann kannst du noch mehr machen. Da gibt es Unterschiede. Aber das Grundprinzip mit den Hexagons und mit dem rundenbasierten und Stadtgründen, und bla bla bla, ist gleich.
Kämpfe sind auch rundenbasiert.
Genau, du hast also die Kämpfe sind das wieder wie bei Civ, das heißt, man bewegt seine Männlein über die Karte. Was aber ein Unterschied ist, du hast für das Bewegen der Einheiten, du hast eine Ressource, das ist, sind Befehle. Und je nach Charakter, also wie halt die Eigenschaften sind und auch die Legitimation, weil durch verschiedene Aktionen und Sachen bekommt dein Charakter, gewinnt an Legitimation. Durch Ziele erreichen, wie zum Beispiel anfangs 4 Städte gründen oder 10 Einheiten töten, die werden nachher noch ein bisschen komplexer. Ja,
ist quasi sowas wie Prestige, ne? Mehr Ansehen, mehr Vertrauen deiner Bevölkerung.
So in die Richtung. Das Ding ist aber, das hat auch Einfluss darauf, wie viele Befehle du hast, und du kannst dann Einheiten, du kannst sie teilweise sehr weit bewegen, die haben zwar dann aber auch ein Maximum an Aktionen, die gemacht werden können, du kannst aber dadurch viel schneller reagieren als bei Civ. Da musst du wirklich, also bei Civ, meiner Erfahrung nach, ich hab's lange nicht mehr gespielt, aber schau manchmal noch Streams. Da musst du teilweise relativ lahm deine Truppen verlagern und bewegen. Hier geht das dann doch etwas flotter mit diesem System. Heißt aber auch, du kannst jetzt zum Beispiel 20 Einheiten haben. Wenn du aber jetzt diese ganzen Einheiten bewegen willst, du hast aber nur noch 30 Befehle über, kann das schwer werden. Dann kannst du vielleicht diese Einheiten nur jeweils zur Hälfte bewegen von der Distanz, die du halt wollen würdest.
Diese theoretisch, ja.
Genau. Okay. Aber jedenfalls, es ist ein relativ cooles Spiel. Schaut es euch mal an. Wie gesagt, ist noch Early Access. Wie lange? Keine Ahnung. Wird aber immer wieder geupdatet mit kleinen Sachen. Bisher fühlt es sich so an, als wäre der militärische Weg der beste. Und bei jeder, ich mache bis jetzt nur Offline-Partien, aber da zum Beispiel bin ich immer in der Mitte der Karte und die anderen an den Ecken, und die können ja teilweise schön siedeln und kulturell aufstocken und Wunder bauen. Ich bin teilweise nur am Reinhauen mit Ressourcen zu 70% ins Militär, um halt Platz zu schaffen für mein Reich eben und die Aggression auch abzuwehren, weil teilweise dann der PC dann doch etwas aggressiv wird. Aber Ich finde es bisher ganz cool, ist halt so ein Spiel, was mir sehr, sehr zusagt, wie halt auch die Total War Spiele, weil das Kernspiel rundenbasiert ist, man kann es in seinem eigenen Tempo spielen. Natürlich, Total War hat die besseren Kämpfe, weil ich mag diese...
Wird es einen Multiplayer geben?
Ja,
vermutlich schon. Ne?
Ist bisher noch ausgegraut. Also in der letzten Mal, wo ich es gestartet hatte, war, glaube ich, noch der Multiplayer ausgegraut. Aber bietet sich wunderbar an, halt, wie gesagt, wie halt Civ halt. Also es ist im Grunde ein Civ-Klon, der aber dann doch einiges anders macht, ob es im Endeffekt es dadurch ein besseres, oder wie ich sagen, ob es davon wirklich profitiert oder ob es dann irgendwie nur anders zum Anderssein ist und nicht an die Klasse von Civ heranreicht, muss man noch sehen. Aber bisher macht es mir Spaß. Man findet auch eine ganze Reihe an Let's Plays und Review-Videos im Internet. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen ein Bild davon machen und wenn ihr dann es euch holen solltet und dann irgendwann mal der Multiplayer-Part online geht, können wir gerne mal eine Runde spielen. Also, da würde ich mich freuen.
Wie viel kostet das?
Muss ich mal gerade nachschauen, weil damals glaube ich, war es so um die 30. So, jetzt mache ich mal kurz hier Live-Recherche mit dem Epic Launcher hier, Epic Games. Ja, komm, der Brauchbücher. So, gehen wir mal schauen hier. Suchen wir Old World. Enter. 32,99.
Und geht ja sogar noch.
Ja, und ist übrigens von der Vollständigkeit halber von Mohawk Games.
Nie gehört.
Glaube ich, ist auch relativ unbekannt. Schau mal kurz, also du kannst einmal kurz deine eigenen Gedanken zu dieser Erklärung und so weiter von dir geben. Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier rausfinde, ob die irgendwie andere Sachen noch gemacht haben, die nennenswert sind.
Spektakulär, was ich jetzt davon halte. Also Rundenstrategie ist nicht so mein Ding. Reizen tut mich der Aspekt, dass es wie... dass es so eine Dynastieverwaltung haben soll, so ähnlich wie in Crusader Kings. Wobei ich dann letztendlich vermutlich doch lieber Crusader Kings spiele. Ne? Da soll es ja auch ein neues geben, das hast du sicher auch mitgekriegt.
Ja, das kommt, glaube ich, so Anfang September raus, 4. September?
Ja, auch bislang noch keine feste Zusage, aber wenn es soweit ist, werden wieder Rufe durch die Nacht schallen wie alles ist klar, ich bin schwanger oder schnell, du musst mir helfen, meinen Sohn umzubringen. Und dann musst du dir immer vor Augen führen, dass das andere Leute hören könnten und mich für verrückt halten. Aber dann ist das halt so.
Also auf der offiziellen Seite von Crusader Kings steht coming September 1st, 2020. Also es ist fix.
The time has come and so have I. Es ist halt, okay. Ich weiß nicht, hast du jemals CK2 mit uns gespielt? Nein.
Ne? Nein, ich habe aber teilweise Erzählungen von unseren Eskapaden.
Ja, ist großartig. Das ist großartig. In welchem anderen Spiel kannst du dich hochschlafen von einer italienischen Comtesse mit dem Hang zum Mord an ihrem Ehemann hin zur Kaiserin des Französischen Reiches und das in einem zweistündigen Intermezzo mit sehr viel Schlangen in Töpfen und brennenden Misthaufen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Deshalb freue ich mich halt auch so sehr darauf, weil Crusader Kings, für die, die es nicht wissen, Crusader Kings ist eins von diesen diesen Vorex-Titeln aus dem Hause Paradox. Die machen ja unter anderem Crusader Kings, machen aber halt auch Stellaris, Hearts of Iron, Europa Universalis. Sie werden niemals Victoria 3 machen. Sie haben jetzt auch Imperator Rome gemacht. Wie viele meinen, es ist keine Rundenstrategie. Es ist tatsächlich Echtzeit, aber halt zu jeder Zeit pausierbar. Und Crusader Kings spielt halt in dieser in der Glanzzeit des Mittelalters, in der man seine Töchter an den byzantischen Kaiser verschenkt, damit man ein brüchiges Militärbündnis bekommt und seine Söhne dem großen Altar des Odin opfert, damit man einen weißen Hirsch fangen kann. Und der erste Move, den man immer macht, ist die jüdischen Geldhändler erstmal um Geld fragen und sie danach aus dem Reich schmeißen. Dann hat man nämlich 350 Goldstücke mehr. Das ist super. Großartig. Also es ist so ein richtig tolles, ja, ist großartig. Es gibt überhaupt gar keinen Grund zur Annahme, dass es irgendwelche Ressentiments pflegen könnte, dieses Spiel. Das ist toll. Und du spielst halt einfach vom kleinsten Fürsten bis hin zum Kaiser und König, spielst du praktisch so einen Hofstand nach. Und wenn man es am kürzesten erklären sollte, es ist praktisch Game of Thrones als Spiel und mit noch viel mehr Sex. Aber halt nicht so grafisch. Du kannst so tolle Sachen machen wie hast du irgendwie einen unliebsamen Grafen bei dir in deinem Königreich, der dir halt ans Leder will, schmeißt du ihn ins Kittchen, nimmst seine Frau als Konkubine. Das geht allerdings nicht, wenn du Christ bist, dann entsagst du dem Glauben, dann erklärt der Papst dir den Krieg. Solche Sachen halt, also ganz normale Dienstage, ne? Und das kannst du halt in diesem Spiel machen. Es gibt Milliarden an Möglichkeiten, die wird es vermutlich dann zum Release von CK3 nicht geben, weil CK2 wurde halt wie alle Paradox-Spiele sehr, sehr, sehr liebevoll durch DLCs erweitert. Das wird es halt hier dann nicht geben. Aber ich freue mich trotzdem darauf. Der Teaser-Trailer damals war ja schon ein Baby in einer Krippe, in die irgendjemand eine Schlange auslegt. Ich glaube, das fasst es ziemlich gut zusammen. Wenn du bedenkst, dass Infantizid praktisch ein Werbemittel ist. Es richtet sich an die teilweise sehr, sehr makabren und morbiden Gelüste und Humoraspekte eines Spielers. Wie gesagt, wenn du deine minderjährige Tochter an den Sultan verkaufst, damit er dir 200 Goldstücke und ein kleines Stück Land im Nahen Osten gibt, guter Deal. Du hast ja schon 8 Stück. Und dann bringst du deinen einen Sohn um, den du nicht so gerne als Thronfolger hast, weil er halt ein Dummbold ist.
Yay.
Soll dir einer beweisen, dass du es warst, der in die Treppe runter in den Dolch gestoßen hat.
Okay.
Und das Ganze wird halt über solche großartigen, teilweise auch großartig geschriebenen Text-Cues nur vermittelt. Du kriegst dann solche Entscheidungen zu treffen wie, wen möchte ich für diesen Mord verantwortlich machen? Die Magd oder den Stallburschen oder ich schiebe es meiner Frau in die Schuhe. Und dann denkst du dir nichts dabei, spielst 6 Monate Spielzeit weiter, also In-Game-Spielzeit weiter. Und plötzlich steht dieser geschundene Stallknecht, den du ins Exil geschickt hast, mit einer kleinen Armee vor deiner Tür. Und du wirst des Nachts panisch wach, weil du denkst, um Gottes Willen, ich habe nicht alle Beweise beseitigt. Das ist großartiges Gameplay. Und vor allen Dingen halt lustig, wenn man es halt zu vielen Leuten spielt, gegeneinander intrigiert, einander auf den Thron hilft, sich dann gegenseitig wieder runterstößt, zusammen den Mord am Kaiser plant, damit man selber Kaiser wird oder so. Solche großartigen Sachen.
Oh, halt. Ich glaube, ich bin dabei. Wenn die dann Online-Runde startet, sag Bescheid. Bin da.
Ich merke dich schon mal vor.
Sehr gut. Aber lass uns noch weitermachen. Ich habe nämlich hier noch ein Spiel, was ich auch angespielt hatte, was auch jetzt Stand der Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, vor knapp 2 Wochen rauskam, und zwar Fall Guys. Das ist ein Spiel, das wird sehr oft verglichen halt mit der alten Gaming-Show Takeshi's Castle, weil es im Grunde das ist. Man spielt eine von, ich glaube, es sind pro Partie 60 Figuren, die über, ja, durch mehrere, nennen wir es mal, Hindernisparcours oder bei kleinen Spielchen halt mitmachen müssen und dann halt entweder zur Zeit ins Ziel kommen oder halt dann überleben im Sinne von halt am Ende die entsprechenden Punkte haben oder sonst irgendwelche Sachen. Das ist ein Spiel, was kurzweilig ist, viel Spaß macht, und es hat auch so ein bisschen einen, ja, im Grunde einen Battle Royale Aspekt, weil es kann nur einen Gewinner geben und am Ende, ja, jeder, auch wenn man es zu mehreren spielen kann, man kann eine Gruppe zu dritt machen und dann ins Spiel rein. Man ist dann bei den Gruppenspielen im selben Team, bei den Einzelwettkämpfen, aber jeder für sich. Und auch am Ende, wenn es halt um die Krone geht, ist man dann auch alleine und hat dann keine Freunde. Aber es ist ein cooles Spiel, kurzweilig jetzt nichts.
Es klingt sehr stark nach Mario Party.
Ja, aber es ist halt viel. Schräg. Aber es ist halt viel kurz. Also wie soll ich sagen, es ist nicht so geradlinig. Du läufst halt wirklich, du hast einfach so einen Hindernisparcours, go und lauf und spring und mach hier und da. Also es ist jetzt nicht so diese Minigame-Sammlung, sondern wirklich halt so ein Hindernisparcours größtenteils oder irgendwelche anderen Sachen, was halt Takeshis Castle-esk ist.
Ja, ja, aber es ist halt trotzdem ein Partyspiel. Ne?
Klar, es ist ein Partyspiel. Also beziehungsweise ist, ja, keine Ahnung, ob man es lokal zu mehreren Leuten spielen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber was cool ist und was dem Spiel auch geholfen hat, war, dass es zum Release war es direkt bei PlayStation Plus gratis mit dabei. Hab kein PlayStation Plus mehr und bin eben ein bisschen mehr auf dem PC zu Hause momentan. Das heißt, hab's mir dann für 20 Euro, glaube ich, war es, für den PC geholt. Und ja, entsprechend, keine Ahnung, ob es da einen lokalen Multiplayer gibt. Ich stelle es mir schwierig vor, weil dann müsstest du es wirklich als Splitscreen machen und je nachdem könnte es etwas unübersichtlich werden, weil es dann doch viele kleine wimmelnde Figuren sind und ja. Aber wenn ihr so kurzweilige Spiele mögt, die ihr auch zusammen mit Kollegen halt übers Internet spielen könnt, ist ein interessanter Titel und ja, hab's noch nicht geschafft ja, zu gewinnen, aber ich glaube, meine beste Platzierung war so Dritter, Vierter. Und ja, ist auch teilweise schwieriger, als man dann beim Zuschauen glaubt. Und wenn man speziell die Hindernisparcours oder die Spielchen halt nicht kennt, dann ist es dann doch manchmal ein bisschen schwierig. Das nervigste Spiel ist so ein Memory-Spiel, wo man dann auf die entsprechend richtige, auf das richtige Feld gehen muss. Ansonsten, ja, fällt man ins Nichts, aber das ist mehr so ein Abwarten, Stehen, Schauen, Warten. Okay, ich laufe dahin. Richtig, okay. Und nochmal. Und ne, da fehlt Dynamik. Aber gut. Ich glaube, den letzten Punkt, den wir haben, den haben wir eigentlich schon fast ein bisschen vorhin aufgegriffen und war eigentlich ein ja, kurzer Ausblick auf Titel, die uns in den kommenden Wochen und Monaten erwarten werden, weil wie gesagt, das werden einige sein. Jetzt ist die Frage an dich, Dan, welche sind dann dabei, wo du sagst, jetzt außer Crusader Kings, oh ja, da habe ich Bock drauf.
Außerdem wohl vermutlich für jeden anstehenden Cyberpunk ist das für mich halt CK3. Das MechWarrior Add-on, was ich zuvor kurz mal erwähnt hatte, Vampire. Also ich bin ein verhältnismäßig einfacher Mensch. Versprich mir ein Flashback zu besseren Tagen, als ich noch ein verträumter Jugendlicher war und du hast mich sofort am Haken. Deshalb bin ich so ein großer Fan jetzt des neuen MechWarriors gewesen. Deshalb freue ich mich beispielsweise auch auf ein neues Crash Bandicoot. Deshalb freue ich mich auf dieses CK3, einfach weil ich meinen kleinen inneren Sadisten raushängen lassen kann. Ich glaube, ich habe quasi keinen Titel, auf den ich mich freue, jetzt noch nicht erwähnt. Außer ja gut, wir hatten mal ganz kurz drüber gesprochen, dieses Squadrons von dieses Star Wars Squadrons, was ja quasi auch aus dem Nichts plötzlich angekündigt wurde und von dem man auch bislang relativ wenig weiß. Da gab es jetzt tatsächlich irgendwelche Closed Doors Showings, wo halt Leute eingeladen wurden, damit die es tatsächlich ausprobieren konnten. Was die davon erzählen, was du da halt Gameplay-mäßig machen kannst, dass du quasi deine Energie deines Schiffs ständig umschalten musst, also mehr Energie auf den Antrieb oder mehr Energie auf die Schilde oder mehr Energie auf die Waffen geben kannst. Klingt alles sehr toll. Kurze Videoabschnitte, die ich gesehen habe, es sieht grafisch ganz gut aus, es sieht auch so vom grundsätzlichen Gameplay ganz gut aus. Es sind halt diese Karten, die dann auch von KI-Schiffen nur so wimmeln, das ist gut. Zumindest in einigen Gameplay-Modi scheint das der Fall zu sein, das ist gut. sind also nicht nur so total leere Raumschlachten mit nur 5 Raumschiffen auf jeder Seite, ist ja stinklangweilig, sondern du hast solche großen Raumschlachten mit großen Schiffen. Toll. Das Einzige, was mir aufgefallen war, was nicht ganz so prima ist, scheinbar können sich die Schiffe quasi an Ort und Stelle drehen. So quasi, als könntest du eine Handbremse ziehen und
ja.
Keine Ahnung, so stelle ich mir halt Star Wars Raumschiffe nicht vor.
Ne? Also so eine Art Space Driften.
Genau.
Okay.
Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach schräg. Ich weiß, dass das in dem neuen Kanon scheinbar Usus ist, dass diese Schiffe das können. Der neue Kanon ist so oder so ziemlich scheiße. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber gut, dann blicke ich halt darüber hinweg. Es wirkt zumindest, ich meine, ich habe meinen großen Kardinalfehler schon begangen. Ich habe es sogar schon vorbestellt.
Kannst du immer noch abbestellen?
Ich weiß, es ist ganz schlimm. Ne? Es ist ein EA-Titel, der vorbestellbar ist. Und ich habe ihn vorbestellt.
Ich habe ja damals an deinem Geisteszustand gezweifelt, als du es mir gesagt hast.
Genau, stimmt. Ich hatte es schon erzählt. Ist ja wahr. Ja, also ansonsten fällt mir jetzt pauschal nichts aber ein.
Zum Thema Star Wars habe ich zwei Sachen dann direkt. Zum einen noch ein weiteres Spiel, was jetzt am 25.08. rauskommt. Und zwar ein Spiel, was eigentlich, also es kommt für die PlayStation jetzt raus. Für den PC ist es schon länger raus, aber vielleicht gibt es ja einen anderen PlayStation VR Personentypen da draußen, der Bock drauf hat, und zwar Vader Immortal Star Wars VR Series. Das kam schon am 21.11. letztes Jahr für den PC, kommt jetzt am 25.08. für die PS4. Und dann noch wenig Gaming-relevant, aber weil du ja gerade hier über Star Wars halt gesprochen hast, ich zitiere: Star Wars legendär schlechtes Holiday Special wird auf Disney Plus fortgesetzt. Ende des Jahres erscheint ein Star Wars Holiday Special auf Disney Plus und knüpft an die berühmt-berüchtigte Original
an.
Der ersten Trilogie an. Das Ernsthaft? Ding wird aber sein, das wird ein Lego Star Wars Ding sein. Also.
Und das macht's besser, oder wie?
Es macht's anders. Das heißt, es ist von vornherein schon ein ganz anderer Ton. Nein.
Ja, hast du dieses Original mal gesehen?
Nein, ich will es auch nie sehen.
Ich weiß, die haben ja verzweifelt versucht, sämtliche Exemplare davon
zu verbrennen.
Von der Erdscheibe zu tilgen. Jeder, der darin mitspielt, sieht so aus, als sei er quasi von seinem Agenten mit vorgehaltener Schrotflinte dazu gezwungen worden.
War ja auch so.
Carrie Fishers glockenhelle Gesangsstimme klingt so, als hätte sie gerade erst 2 Gläser Whisky runter, was vermutlich auch so war.
Ja.
Also es sieht nicht nur richtig scheiße aus, es ist auch total schräg. Du hast irgendwie eine Wookiee-Kochshow, irgendwelche perverse Fantasien eines Wookiee-Opas. Es ist so schräg. Es gibt halt irgendwelche total beknackten Leute, die sich dieses Ding mal reingezogen haben, um solche Online-Dissertationen darüber zu verfassen. Da kannst du es dir halt dann auch mal reinziehen. Ich kenne quasi niemanden, der... Ich habe eine Kopie davon, ganz stolz. Ja, in meinem großen
Giftschrank.
Giftschrank habe ich tatsächlich eine Kopie davon, die mein Vater damals aufgenommen hat auf Videokassette. Es ist halt einfach so schlecht. Es ist so irrsinnig schlecht.
Aber gut, dann lass uns auch nicht länger damit aufhalten. Also, falls ihr neugierig seid.
Das wusste ich wirklich nicht. Das heißt, da kommt wirklich eine. Okay.
Das ist ein News, die ich heute gelesen habe. Also, das war so, wait, what? Aber ja.
Ja. In anderen Serien-News, es soll ja, das hatte ich dir irgendwann mal erklärt, es soll ja eine Fallout-Serie geben.
Mhm.
Und irgendwie noch irgendwie so eine andere Spieleserie soll jetzt auch verfilmt werden. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Cyberpunk soll noch irgendwas bekommen, 2022, glaube ich. Netflix, da war noch irgendwas.
Richtig, da war auch noch, aber das ist jetzt auch nicht die ich meine. Ich glaube, es war irgendwas von diesen Telltale-Spielen, die jetzt dann halt auch Das, dieses Wolf Among Us,
glaube ich. Ja, das müsste es dann sein, ja, kann gut sein. Das war das einzige eigene Story. Der Rest war ja eigentlich immer auf anderen Serien aufbauend.
Nein.
Von den letzten.
Wolf Among Us basiert auch
auf dem Comic.
Auf dem Comic,
ja. Ja, nee, aber im Sinne von jetzt nicht auf einer Serie. Weil die anderen Sachen haben ja größtenteils schon Serienvorlagen gehabt.
Die anderen hatten Fernsehserien, ja.
Ja, das meinte ich halt damit, aber. Lass uns noch kurz noch ein bisschen Spielen kommen, die jetzt demnächst rauskommen werden. Und zwar.
Plausch du mal, was. Worauf freust du dich denn?
Ein Spiel, wo ich wirklich Lust drauf habe, wobei ich noch den Teil 2, noch endlich mal fertig spielen muss, ist Wasteland 3 von Exile Entertainment. Das ist Brian Fargo und Company. Die wurden ja aufgekauft von Microsoft und gehören mittlerweile dann zu den Microsoft Studios. Aber Wasteland 3 ist noch eins der letzten Spiele, was noch für alle Plattformen erscheint, also PC, PS4, Xbox One, keine Switch, zumindest bisher nicht angekündigt.
Die hattest du auch eh schon erklärt, ne?
Ja, da hatte ich mal im Rahmen. Der
allerersten Folge drüber gesprochen, ja.
Genau, das war im Rahmen von, was hatten wir da? Thema, oh Gott, mein Gedächtnis. Egal, jedenfalls habe ich da schon, wegen The Outer Worlds bin ich drauf gekommen, wegen Fallout, Brian Fargo und Wasteland und so weiter. Jedenfalls kommt am 28. jetzt raus, diesen Monats. Also in jetzt 14 Tagen im Moment der Aufnahme. Hab Lust drauf. Man muss bedenken, dann kommt Wasteland 3 raus, Crusader Kings 3, Iron Harvest, über das wir vermutlich nächste Ausgabe ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Vermutlich. Keine Garantie. Vielleicht wird es dann auch Sachen werden wie Wasteland 3 und Crusader Kings 3. Mal schauen. Aber ich gehe noch ein bisschen hier weiter in den Monat September. Was dann noch rauskommen wird, ja, wie gesagt, Iron Harvest, Crusader Kings, Marvel's Avengers kommt raus, ein Spiel, das ich im ersten Moment aussetzen werde, weil muss nicht unbedingt jetzt sein, ist sehr das ist der Hype Train herum, die Marketingkampagne sehr stark am Laufen, da wird es ja auch zum Teil exklusive Charaktere auf Konsolen geben. Sony PlayStation wird halt den Spider-Man haben, was aber auch nur in dem Sinn logisch ist, weil Sony hat allgemein die Rechte an Spider-Man. Die Spider-Man-Filme sind ja auch Sony-Filme, haben halt nur halt die Lizenz von Marvel vor Jahren erworben und geben nicht mehr zurück. Da gibt es, glaube ich, eine Klausel, solange man Filme damit macht und dann halt auch Marvel dann einen Anteil bekommt, bleibt die Lizenz bei Sony. Und ich nehme mal an, dass es hier auch der Grund ist, warum dann Spider-Man exklusiv bei der PS4 beziehungsweise der PS5 dabei sein wird. Dann zum Thema Spiele aus Zeiten, als denen wir noch jung und knackig waren. Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, das Remake, kommt raus am 4.9.
Ja.
Darauf habe ich zwar auch dezent Lust, also habe noch nicht wirklich geschaut oder jetzt noch keine Videos geschaut oder irgendwelche Gameplay-Sachen. Ich weiß, dass zum Beispiel die Rocket Beans hatten da einen exklusiven Blick drauf und konnten das anspielen auf ihrem Sender. Aber ja, dann kommt das bestimmt von dir sehnsüchtig erwartete NBA 2K21 raus, auch am 4.
Nein, gar nicht.
Ja. Und ein bisschen schauen, was hier noch kommt. Spelunky 2 für die PS4 und PC vermutlich auch. Es kommt ein Bioshock? Nee, was? Nee, egal. Das kommt wohl raus für die Switch. Nee. Gott, hier sind für die Xbox One kommt's raus. Bioshock, das alte Bioshock. Hier sind ein paar alte Sachen. Oh, doch, hier ist was Schönes. Port Royal 4. Keine Ahnung, ob es gelungen ist, aber ich mochte die alten Teile dann doch. Hat Spaß gemacht. Auch so ein angenehmes, chilliges Wirtschaftssimulationsspiel. Mafia Definitive Edition am 25.09. Space Crew, sag mir jetzt nix, kommt auch für mehrere Plattformen raus. Das war's für den September. Und ja, kann man schon mal kurz, ob Oktober noch was ist. Ja, Oktober wäre dann dein Star Wars Squadrons. Das ist der zweite von Oktober, also 10. 2.10. Mhm. Crash Bandicoot, 2.10. FIFA 21. Nein. Noch ein bisschen scrollen. Ja, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Yay. Also hier, wir sind gerade sehr im Retro-Trip drin, weil kennst du noch Space Base Startopia? Das, ja. Ja, da kommt auch das Remake raus am 23.10. Hab da eine Präsi gehabt, ein bisschen Einblick gehabt in das Spiel. Ja, also wer Bock auf das alte Spiel hat und das Spielprinzip mag von ich baue mir meine eigene Space Station, wo die Aliens Spaß haben sollen und es ihnen gut geht. Knock yourself out. Ach ja, Watch Dogs Legion kommt am 29.10. Naja.
Kommt jetzt nicht sogar dass das allererste Watch Dogs für, ach nein, das war nur ein Gerücht. Dass bei einer neuen Nintendo-Präsentation jetzt das erste Watch Dogs für die Switch rauskommen soll.
Das wäre lustig.
Das wäre mehr als lustig, ja. Das ist auch irgendwie so eine Sache, ne? Wie viele von diesen Spielen werden dann ein Upgrade kriegen auf die neue Konsolengeneration? Das muss man ja auch bedenken.
Jetzt. Die Frage ist wohl eher noch, wird es wirklich eine Upgrade sein, also auch, dass man sieht, dass das Spiel besser läuft, oder wie wird das
im Endeffekt sein? Allein nur Upgrade im Sinne von, dass es sich nativ auf der neuen Konsole spielen lassen kann und nicht im Kompatibilitätsmodus läuft. Ich weiß, dass das ja beispielsweise bei Control, diesem neuen, ich glaube, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr raus,
von Remedy.
Spiel von Remedy der Fall. Das wird kein Upgrade erhalten, aber wenn du jetzt die Deluxe Edition kaufst, die oder die Complete Edition, irgendwie sowas, irgendein Marketingname, die kommt jetzt dann in ein paar Wochen scheinbar raus. Da ist dann Season Pass und der ganze andere Spaß mit drin. Und die wird dann ein Upgrade erhalten.
Aber ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass du über den Weg des Game Pass das Spiel vielleicht auf der neuen Konsole spielen
wirst. Eben, ja, also das ist, was ich meine. Das ist, was ich meine. Ne? Irgendwie scheint mir das sehr riskant. Bei Microsoft wissen wir ja, dass praktisch alle Spiele irgendwie rückwärtskompatibel sein dürften oder sehr, sehr viele Spiele rückwärtskompatibel sein dürften. Bei Sony ist das, glaube ich, noch nicht der Fall. Da ist nicht alles backwards compatible.
Also da gab es, glaube ich, zumindest keine offizielle Stellungnahme, ob es jetzt so wird sein, wie halt dann noch Xbox, die damit ja sehr groß hausieren gegangen sind, im Sinne von, kommt zu uns, bei uns könnt ihr alles auch rückwärts.
Wie war das PS3 zu PS4?
Ich glaube, gute Frage, weil ich weiß nur noch, dass die erste die PS3, die allererste Version, konnte noch
PS2 spielen. Die konnte PlayStation 2 abspielen und danach hat der Chip gefehlt, ja.
Ja, PS4 weiß ich nicht mehr genau.
Und PS3 zu PS4 war ja quasi genau derselbe Wechsel an Architektur wie von 360 zu Xbox One. Jetzt ist aber der Sprung von PS4 zu 5 und zwischen den beiden Xbox-Generationen ist die Codebasis praktisch dieselbe. Es ist dieselbe Architektur und deshalb sollten zumindest PlayStation 4-Titel mit PlayStation 5-Hardware kompatibel sein.
Ich glaube, es wird auch, also wenn es nicht gemacht wird, hat es keine Machbarkeitsgründe. Also im Sinne von, es wird machbar sein, sondern hat eher wirtschaftliche, strategische. Weil
ich kaufe es
gefälligst nochmal. Genau. Ich finde es sehr geil, weil zum Beispiel, was aber der Fall sein wird, wohl ist, dass zumindest Cyberpunk auch auf der PS5 laufen wird. Wenn du jetzt, also ich habe mir die PlayStation 5 Version von Cyberpunk vorbestellt, aus dem einfachen Grund, weil die Collector's Edition für den PC war schon vergriffen, für die PS4 noch nicht. Und weil ich es vermutlich nochmal irgendwie entweder als Muster für den PC bekommen werde oder halt dann auch nochmal Geld reinschmeißen werde für halt den PC, werde es auf dem PC spielen, will es aber auch gerne, weil hab halt einen schönen Fernseher, der jetzt streamingtechnisch vom PC darüber ein bisschen, läuft nicht so ganz super bei mir, habe aber jetzt auch keinen Bock, meinen PC rüber zu schleifen und da dann halt am Fernseher zu spielen. Mein Plan ist vermutlich dann irgendwann das Spiel dann nochmal auf der PS5 auf dem 4K-Fernseher zu spielen, aber erstmal in Ruhe und ausgiebig auf dem PC, so wie ich es halt dann haben will. Wobei, kann man jetzt eigentlich ohne Problem, ohne Hack, eine Tastatur und Maus an die PS4 anschließen? Geht das mittlerweile? Beziehungsweise geht das an die PS5 ran? Das müssen wir mal rausfinden.
Frage, nächste Frage.
Okay, gut. Dann machen wir auch kurz noch weiter hier, weil wir kommen auch gleich zum Ende. Aber hier sehe ich gerade noch, dass auch 13, also eigentlich das basiert auf einem französischen Comic, deswegen sage ich schon mal 13, da auch ein Remake rauskommt. Das war ja schon seit längerem bekannt. Also wie gesagt, es kommen jetzt sehr viele Remakes.
Ist das ein Nachfolger oder ist das ein Remake?
Das ist ein Remake, wo ich auch froh drüber bin. Ich habe das Spiel damals für die Xbox, glaube ich, gehabt, aber nie ganz durchgespielt. Fand es aber sehr, sehr, sehr schön.
Hast du das verpasst oder... Weil das war richtig gut.
Ja, ich habe es nie durchgespielt. Ne? Also ich habe es gespielt, aber
okay.
Ich habe es die Hälfte gespielt. Fand es wirklich cool. Mhm. Und für einen Shooter auf der Konsole, aus Ego-Perspektive, das ist ein Ding, was ich nicht mag, war es trotzdem cool.
Spielt es sich verdammt gut, ne? Ich hatte das damals auch. Es war ein, für die, die es vielleicht nicht kennen, diese Cell-Shading-Grafik. Mit diesen dicken schwarzen Linien um alle Models rum. So ein bisschen wie im Wind Waker Original, ja. auf der GameCube. Und halt auch in anderen Titeln.
Team Fortress bisschen so.
Ja, Team Fortress hat kein wirkliches Cell-Shading.
Ist aber stilistisch angelehnt. Also für mich war das immer von der Idee her ein Cell-Shading.
Sehr, ja.
Ja. Aber egal, okay.
Sehr. Visuell damals schon ein Highlight. Ich bin gespannt, wie es dann jetzt aussehen wird, weil das halt einfach visuell einfach mal was anderes ist, weißt du? Realistisch und fotorealistisch kriegen wir ja jetzt heute hin. Das stammt ja noch aus einer Zeit, in der wir davon ausgegangen sind, Quake 3 sieht gut aus. Aber jetzt wieder Cell-Shading zu machen, reizt mich schon sehr, das mal wieder in Action zu sehen. Ne?
Ich denke gerade, ist nicht
und
auch...
Und die Story war halt toll. Das war irgendwie, ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, das war irgendwie so James-Bond-Agenten-Thriller-mäßig, das Ganze. Ja. Und war
zum,
halt cool.
Zum Thema Cell-Shading, ist nicht eigentlich auch die Borderlands-Reihe Cell-Shading?
Borderlands ist Cell-Shaded, ja.
Okay. Jedenfalls, also ist auch wieder Cell-Shaded, was auch in dem Sinne cool ist, weil es greift halt diesen Look der Comics auch ein bisschen mit auf. Aber ja, wird dann irgendwann mal nachgeholt. Ist jetzt kein Bedürfnis direkt da, aber es kommt raus sowohl für PC, PS4, Xbox One und die Switch, also 13 Remake. Und dann, um es kurz zu machen noch, Assassin's Creed Valhalla kommt am 17.11. und wunderbarerweise am 19.11. dann Cyberpunk. Also wie gesagt, Ubisoft tut sich, glaube ich, mit dem Release-Datum keinen Gefallen da. Aber ja, mal
denkst
schauen.
Denkst du, dass es da im Venn-Diagramm große Überschneidungen gibt?
Es gibt welche. In meinen Augen gibt es welche. Also weil Cyberpunk ist halt der Titel, da werden auch Leute zugreifen, die jetzt normalerweise jetzt vielleicht nicht direkt Kunde für dieses Spiel sein würden. Aber ganz ehrlich, gibt es ein anderes Spiel, um das in den letzten Jahren so viel, oder in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal so, so viel Hype war, so viel, wie soll ich sagen, Vorfreude geherrscht hat. Also klar, es gab andere Spiele, wo halt kleinere Gruppen sich drauf gefreut haben, aber so eine breite mediale und auch von der Gamerschaft her so eine große Welle der Begeisterung, die fast durchgehend ist. Also ich habe bisher noch ganz wenige Leute gehört, die so, oh, das Spiel habe ich jetzt, nee, das ist nicht so mein Ding. Also das ist schon, die meisten Leute, die ich kenne, sind da dann doch entweder begeistert oder halt einfach wo sie sagen so, ja, werde ich mal anschauen. Also das Bei Assassin's Creed ist es halt trotzdem irgendwie ausgelutscht. Ich werde es auch irgendwann mal spielen, aber genauso wie ich irgendwann mal Origin fertig machen werde und irgendwann mal Odyssey noch spielen werde, werde ich doch irgendwann mal Valhalla spielen. Aber das ist noch nicht dieses Jahr, speziell wenn Cyberpunk raus ist, dann tschüss Welt, hallo Night City. Aber gut, ich würde sagen, wir sagen auch.
Mit welcher Story wirst du anfangen?
Ich tendiere aktuell zu Street Kid. Ich mach's bisschen.
Da sind wir zwei.
OG. Weil, viele Leute, die es nicht wissen, man hat 3 Vorgeschichten, aus denen man wählen kann. Man ist entweder Nomad, also halt außerhalb von Night City in den Wastelands aufgewachsen. Man ist als Street Kid, also halt von der Straße, aus der Gosse aufgewachsen, oder man ist Corporate, also einer von den reichen Schnöseln, der aber aufgrund seiner Taten in Ungnade gefallen ist und sich dann von unten wieder hocharbeiten muss. Und da bin ich mehr so, obwohl das bestimmt auch sehr cool ist, weil jeder Weg hat eigene Optionen, eigene Wege halt, wie man halt Sachen angehen kann, andere Dialogoptionen und so weiter.
Es spielt sich halt anders, es ist nicht nur Kosmetik.
Genau. Aber gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche, für diese Ausgabe und begrüßen euch dann vermutlich wieder so um den 1. September rum, irgendwie in dem Bereich. Wird auch wissen, vielleicht davon abhängen, welche Spiele wir in der Ausgabe besprechen werden. Wie gesagt, da sind halt einige Titel, die uns interessieren, über die wir dann irgendwie sprechen wollen. Und das wäre natürlich am besten zeitnah zur Episode. Kann auch sein, dass die nächste Episode ein bisschen auf sich warten lässt oder etwas früher kommt, um dann direkt danach noch eine Episode zu machen. Keine Ahnung, mal schauen. Wir lassen uns ja die Freiheit hier. Hängt
ganz davon ab, wie motiviert wir sind.
Das auch. Und wie viel Zeit wir haben aus Gründen wie Arbeit und anderem Privatleben.
Ja. Hängt auch davon ab, ob ich beispielsweise mich über Sachen lustig machen kann, wie, als du jetzt vorhin gesagt hast, welches Spiel hat so viel Hype gehabt? Star Citizen? No Man's Sky? Wenn ich da 40 Minuten, also nicht ganz so extrem, aber trotzdem, ja. Aber allein über Star Citizen kannst du ja schon quasi eine ganze Episode drehen.
Aber da ist halt auch wieder, was
da gelaufen ist. Ha?
Da finde ich aber auch wieder, dass das nicht so breit war. Das war immer schon mehr. Aber egal, lassen Sie sich jetzt nicht drüber reden. Wir wollten uns gerade verabschieden. Oh Gott, die Folge ist schon etwas länger als normalerweise. Auch wenn es nur 5-6 Minuten länger ist als normalerweise. Aber hey, wir wollen ja trotzdem ein bisschen konstant bleiben.
Ja, einfach jetzt sofort einen Schnitt setzen.
Genau. Bis zum nächsten Mal, spielt bis viel, followt uns auf Facebook und hinterlasst Kommentare. Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.